Wer mag Konfetti? Ein paar Leute. Ich hoffe, am Ende dieser Predigt liebt ihr alle Konfetti und habt gute Assoziationen damit. Heute geht es um Konfetti, aber ich hole noch ein bisschen mehr aus für alle. Heute sind wir richtig viel, es ist so schön, die mich nicht kennen. Ich bin Jojo, ich bin Teil des Pastoralteams. Und wenn du nicht so regelmäßig oder zum ersten Mal bei Kirchlieb bewegt bist, nehme ich dich mit rein. Wir sind gerade am Ende, Ruth hat es gerade schon gesagt, zum letzten Mal von einer sehr, sehr langen Themenreihe, die wir hatten. Seit Ostern haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, himmlisch feiern. Und wir sind mitten im Jahr und ich habe in der Predigtvorbereitung gedacht, krass, also es ist immer schon die Hälfte dieses Jahres rum. Über 6 Monate sind wir unterwegs mit dem Thema wie im Himmel, was unser Jahresthema ist. Und wenn du schon Anfang des Jahres oder die letzten Monate dabei warst, will ich zu Anfang dieser Predigt dich fragen, wie geht's dir mit diesem Thema? Auf welche Reise bist du gewesen die letzten Monate? Hast du das Thema vielleicht schon vergessen, wie deine Neujahrsvorsätze? Ploppt es nur manchmal hoch? Oder hast du es erlebt? Wie sieht's aus mit deinem Wie im Himmelheft, das du am Missionssonntag bekommen hast? Wenn du noch keins hast, dann Katrin und Frank stehen nachher im Infotisch und da darfst du dir gerne eins mitnehmen. Ein Heft, wo wir gesagt haben, wir wollen festhalten Momente, die wie im Himmel sind, so auf Erden, die wir erleben in unserem Alltag, wo Gott uns begegnet, auf eine ganz besondere Art und Weise. Das ist das, was wir uns als Kirche vorgenommen haben dieses Jahr, uns auf die Suche zu machen, uns sensibel zu machen für diese wie im Himmel Momente in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserer Kirche, in dieser Welt und sie auch sichtbar zu machen für andere. Hast du deine wie im Himmel Momente schon sichtbar gemacht für andere Menschen in deinem Leben? Hast du ihnen davon erzählt? Wir haben gesagt, dass wir glauben, dass in diesem Thema Feiern, deswegen haben wir gesagt himmlisch feiern, ganz viel drinsteckt von dem, was Gott sich für uns und unser Leben wünscht. Und dass wie im Himmel Momente für uns Momente von Reich Gottes sind. Momente, wo Gottes Realität, das, was Gott sich wünscht, wie eigentlich unser Leben und diese Welt aussehen soll, so durchschimmert und durchscheint und sichtbar und erlebbar für uns wird. Und die Bibel, das haben wir schon, hast du schon ganz oft gehört, wenn du die letzten Wochen da warst, erzählt immer wieder auch von dem Bild des Feierns und von Partys und Festen als ein Bild von Reich Gottes, von diesem wie im Himmel. Und dem wollten wir auf die Spur kommen und ich lade dich ein, ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, diese Themenreihen, wir bauen da auf und nicht eine Predigt steht für sich alleine und ist die ganze Wahrheit, also auch nicht unsere Predigtreihen, aber es lohnt sich wirklich, mit sich auf die Reise zu begeben und sich nicht alle paar Wochen mal eine Predigt anzuhören, sondern wenn wir eine Themenreihe haben, mit dabei zu sein. Und wenn du Sonntage verpasst hast bei unserer himmlisch feiern Reihe, überall, wo es Podcasts gibt, kannst du die nachhören. Und es dauert gar nicht lange, selbst wenn wir mal lange predigen. Ich höre Predigten auch immer in anderthalbfacher bis zweifacher Geschwindigkeit nach. Man versteht alles, was man verstehen muss und spart Zeit. So höre ich Podcasts, wenn ich hören muss. Das ist nicht so mein Tool, mein Medium. Das sind dann vielleicht nur 15 bis 20 Minuten. Das ist vielleicht dein Arbeitsweg oder weniger. Hör die Predigten nach, die du verpasst hast und mach dich noch mit uns auf diese Reise, zu verstehen, was hat das für uns als Kirche und aber auch für dein persönliches Leben zu tun. Und jetzt am Ende, also ich wiederhole nochmal für uns, was haben wir eigentlich gemacht? Ein paar Leuten kommst du den Ohren raus, aber wir wollen alle mitnehmen, auch die ein paar Sonntage verpasst haben. Wir haben Partytisch eingedeckt und ich finde jetzt am Ende, er sieht doch richtig nach Party aus, oder? Das ist ein Partytisch. Wir haben angefangen mit der festlichen Tischdecke von Yannicks Oma, die Grundlage, die Basic, und haben gelernt, und das kann ich nicht oft genug betonen, weil ich selber noch nicht so tief in meinem Herzen habe, dass Gott Gebote gegeben hat, dass Menschen feiern sollen. Es ist ein Gebot, dass wir feiern sollen. Dann haben wir eingedeckt, und zwar Teller und Besteck. Es ging um Essen, es ging sogar zweimal um Essen. Da ist dann auch dieser Muffin hier übrig geblieben, wo es darum geht, dass zu feiern Gemeinschaft gehört, dass es dazu gehört, zu essen, versorgt zu sein. Wir haben die Gläser eingedeckt. Wir haben gehört von dem ersten Wunder, das Jesus getan hat, bei einer Party Wasser in Wein zu verwandeln, und zwar mehr, als man eigentlich bei einem guten Maß brauchen kann. Gott möchte uns Grund geben, dass wir Grund haben zu feiern, und zwar im Überfluss. Er schenkt uns voll ein. Wir haben dekoriert, wir haben von Schönheit gehört, dass Gott Dinge schön gemacht hat, dass Schönheit ein Wert ist, den Gott hat und auch in uns hineingelegt hat. Wir haben eine Disco-Kugel ausgepackt, wir haben über Tanzen geredet, über Bewegung, dass Gott möchte, dass wir tanzen, dass Gott erleben auch immer was Körperliches ist. Wir haben, was haben wir noch hier? Wir haben leere Flaschen und Krümel auf diesem Tisch. Ich habe mich schon gefragt, wann die anfangen zu schimmeln. Noch ist es nicht passiert. Hier sind Krümel. Weil manchmal gehört zum Feiern auch dazu, am nächsten Tag aufzuräumen, was nicht mehr so schön ist, was manchmal eklig ist. Und es gehört auch zu Partys dazu, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir kommen zu spät zur Party, alle haben eine gute Zeit und wir können einfach nicht mitfeiern, weil in unserem Leben es keinen Grund gibt zu feiern. Auch darüber haben wir gesprochen. Und letzte Woche hat Yannick ein extra Gedeck eingedeckt und einen Stuhl dran gestellt, weil zu himmlisch feiern immer auch gehört, dass wir nicht für uns alleine feiern, nicht in unserer Familie, nicht nur in unserem Freundeskreis, sondern dass da immer ein extra Platz ist für andere Menschen, für die Menschen am Rand, für die Menschen, die wir vielleicht übersehen, für die Menschen, die allein sind. Das gehört auch zu himmlisch feiern dazu. Und ich glaube zutiefst, so im Leben, aber auch im geistlichen Prinzip, dass zu jeder guten Party auch Konfetti gehört. Denkst du das nicht? Das ist sehr, sehr nervig, dann irgendwann wieder wegzubekommen und mal schauen, wie lange es uns hier noch verfolgt. Ich wünsche dir, dass du am Ende dieser Predigt Konfetti mit was sehr Positivem assoziierst. Ich werde euch heute meine Lieblingsgeschichte erzählen. Die hat erstmal gar nicht viel mit Konfetti zu tun. Und dann ein paar Gedanken nennen zum Thema wie im Himmel. Und am Ende binden wir das alles zusammen. Aber zum Anfang möchte ich noch beten. Gott, öffne unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Hände für dein Reden, dein Wirken heute Morgen. Ich danke dir so sehr, dass wir lernen dürfen, dass du Feiern so gut findest, dass du sagst, ihr sollt feiern, es tut euch gut. Und ich bete so sehr, dass du unseren Blick darauf, was Feiern bedeutet, korrigierst, wo das braucht, dass wir ein geistliches Prinzip, ein himmlisches Prinzip von Feiern etablieren in unserem Leben, in unserer Kirche. Und ich danke dir, dass ja, Konfetti was Tolles ist. Und ich bete, dass du uns heute Hände voll Konfetti gibst. Amen. Meine Lieblingsgeschichte, und ich glaube, ich habe letztes Jahr schon mal darüber gepredigt, ist die Geschichte von Elia, dem Propheten. Ihr könnt sie nachlesen im 1. Königebuch. Und sie ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Und sie ist voll von Action. Eigentlich mag ich Action nicht, Actiongeschichten, Actionfilme. In Actionfilmen ist der Moment, wo so diese große Schlacht gibt und alles drunter und drüber geht, immer der Moment, wo ich aufs Klo gehen kann. Das finde ich irgendwie langweilig, warum auch immer. Aber diese Geschichte von Elia ist meine Lieblingsgeschichte, obwohl sie so voll Action ist. Und ich nehme euch ein bisschen mit rein und erzähle sie euch, für alle, die sie nicht kennen, und dann lesen wir auch ein bisschen. Es wird so ein bisschen Geschichte erzählt heute Morgen, Geschichtsmorgen oder so. Die Situation ist folgende, die Israeliten haben sich größtenteils von Gott, ihrem Gott, abgewandt. Und zwar haben sie das getan, weil sie plötzlich andere Götter anbeten. Der König des Volkes Israel, Ahab, hat eine Frau, Isabel, und die findet andere Götter ganz toll. Und so beten alle oder fangen an, alle zu dem Gott Baal, das ist ein Wettergott, und auch anderen Göttern zu beten. Und Gott findet das nicht so cool und sagt, okay, so nicht mit mir. Ihr betet jetzt einen Wettergott an, schaut mal, was ihr davon habt. Ich mache jetzt, dass es 3 Jahre keinen Regen gibt als Strafe. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, 3 Jahre kein Regen, gerade zu einer Zeit, wo man noch viel, viel mehr auf Landwirtschaft, auf einer ganz anderen Ebene auf Landwirtschaft angewiesen ist, als wir das heute sind, ist ein richtig großes Problem gewesen für die Menschen. Es gab eine riesig große Hungersnot über 3 Jahre. Die Menschen haben gelitten, Menschen sind gestorben. Und nach 3 Jahren sagt Gott, okay, es soll wieder regnen, aber nicht einfach so, sondern zuerst will ich zeigen, dass ich der wahre Gott bin. Und er spricht zu Elia, seinem Propheten, der auch schon angekündigt hat, dass es eben keinen Regen mehr geben wird, und sagt ihm das und sagt, okay, ich will das auf eine ganz besondere Art und Weise machen, geht zum König und richte ihm Folgendes aus. Und Elia macht das, er sagt ihm, hey, es soll wieder regnen, aber versammel bitte das Volk und 450 der Baal-Prophetinnen und 400 der Prophetinnen der Göttin Asherah, alle zusammen, also 850 Prophetinnen, auf dem Berg Karmel. Und genauso passiert es. Und wenn alle vielen Menschen da versammelt sind, stellt Elia sich vor sie und erklärt Gottes Plan. Und er sagt, okay, wir machen das wie folgt, ihr baut ein Altar aus Stein und ich mache dasselbe und wir opfern ein Opfertier, das war ein Stier, und dann zünden wir das nicht einfach an und opfern unseren Göttern, sondern jeder betet zu seinem Gott, und welcher Gott dann Feuer vom Himmel schickt, das ist dann der richtige und der wahre Gott. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dir jemand so einen Deal vorschlagen würde, um zu beweisen, dass der Gott, an den du glaubst, der wahre ist. Ich glaube, ich würde mich nicht drauf einlassen, aber diese 850 Leute sagen, gute Idee, machen wir so. Und dann startet sie, fangen an, die Baal-Prophetin und die Prophetin der Asherah, und sie bauen diesen Altar und sie beten und beten und beten und es passiert nichts. Und Elia freut sich nicht einfach darüber, das ist so ein sehr krasser Move, sondern er macht sich einfach so hart über die lustig. Und ich lese euch das mal vor, weil man glaubt eigentlich gar nicht, dass es wortwörtlich so das steht. Da steht, als es mittags wurde, verspottete Elia sie. Ruft lauter, es ist doch Gott, oder? Vielleicht muss er gerade was erledigen. Oder er ist kurz weggegangen oder verreist. Vielleicht schläft er auch. Also ruft doch einfach lauter, dann wacht er vielleicht auf. Also in meiner Bibel steht das genau so, das ist die Basisbibel. Er macht sich hart über die lustig und ich denke mir so, boah, so ein Selbstbewusstsein und so ein Vertrauen in Gott muss man haben, dass man erstmal so einen krassen Deal aushandelt und sagt, so werden wir beweisen, wer der richtige Gott ist, und dann funktioniert es bei den anderen nicht und man denkt sich nicht, ja, wahrscheinlich wird das bei mir vielleicht auch so ausgehen, sondern man macht sich richtig über die lustig. Und die Prophetin hören tatsächlich auf ihn, sie beten und schreien lauter und sie machen nicht nur das, sondern sie ritzen ihre Haut auf mit Dolchen und in der Bibel steht, es läuft das Blut irgendwie an ihren Körpern runter, weil es Teil ihres Opferkults war und es passiert nichts. Und dann ist Elia dran. Elia baut ein Altar aus den Steinen dessen, was mal schon in der Vergangenheit Altar Gottes war, und er schichtet das Holz auf, er legt, bereitet dieses Opfertier zu und legt es hin, und dann macht er, betet er nicht einfach, sondern er schüttet erstmal krügeweise Wasser über das Ganze. Und zwar so viel, dass da in der Bibel steht, dass sich da richtig wie so ein Bach unten bildet. Also mehr getränkt in Wasser geht nicht. Und dann macht er eben nicht das, was die anderen machen. Er betet nicht laut, er schreit nicht laut, er ritzt sich nicht auf, sondern er betet ein schlicht und einfaches Gebet. Er sagt, lass sie erfahren, dass du Gott bist und sie zu dir zurückkehren. Das ist das Einzige, was Elia sagt. Und in diesem Moment kommt Feuer vom Himmel und erfasst das Tier und das Holz und nicht nur das, sondern die gesamten Steine. Und das ganze Volk wirft sich zu Boden und ruft, Gott ist der Herr. Und tatsächlich, eine kurze Zeit später, fängt es an zu regnen. Elia reicht das irgendwie nicht, dass er Recht hatte, sondern er lässt erstmal alle Propheten töten, also irgendwie so ein großes Massaker. Das sind die Stellen der Bibel, die ich auch nicht so ganz verstehe. Und die Königin Isabel, der dieser Religion angehört hat und deren Propheten jetzt alle hart abgeschlachtet wurden, die ist nicht so begeistert. Überraschung. Ich weiß auch nicht, was Elia sich gedacht hat. Und sie droht ihm und sagt, das, was du gemacht hast mit meinen Propheten, das werde ich mit dir auch tun, so am nächsten Tag wirst du tot sein. Und Elia bekommt Angst und Panik, so als hätte er gedacht, dass es überhaupt keine Konsequenzen hat für ihn, einfach mal 850 Menschen zu töten. Und seine Angst löst bei ihm so einen Fluchtinstinkt aus und er flieht alleine in die Wüste. Und dann steht da in der Bibel, er legt sich unter einen Busch und entscheidet, mein Leben ist nichts wert, ich bin nichts wert, alles ist schlimm und ich bin sowieso ganz alleine auf dieser Welt und am liebsten will ich sterben. Wem ging es auch schon mal so? Wer hat das auch schon mal gedacht? Mein Leben ist nichts wert, ich bin nichts wert, alles ist schlimm, ich bin sowieso ganz allein auf dieser Welt und am liebsten will ich sterben. Und Elia entscheidet sich dazu zu sterben, er liegt da in der Wüste, schläft ein mit dem Gedanken, ich schlafe ein und ich werde nicht mehr aufwachen. Er hat nicht mit Gott gerechnet, denn ein Engel weckt ihn mehrere Male und gibt ihm zu essen und sagt dann am Ende, nachdem er sich gestärkt hat, hey, so, du hast dich gestärkt, das war wichtig, weil du hast einen weiten Weg vor dir. Und dann lese ich uns, oder ihr könnt gemeinsam lesen, was dann passiert. Ich lese aus 1. Könige 19, die Verse 8 bis 13a. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs in der Wüste, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und Elia antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Und nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes Flüstern. Vielleicht steht in deiner Bibelübersetzung Wispern oder Säuseln. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit dem Mantel. Und ich ergänze, weil in diesem sanften Flüstern, in diesem Säuseln, in diesem, eigentlich ist das Wort, das da steht, in diesem Nichts, in dieser Stille, da war Gott. Elia erlebt auf eine unfassbar krasse Art und Weise, wie Gott wirkt, aus meiner Perspektive. Deswegen liebe ich diese Geschichte, wie extravagant. Zu beten, Menschen zu belächeln und so sehr darauf zu vertrauen. Und dann passiert es wirklich, Gott schickt Feuer vom Himmel und alles geht in Flammen auf. Das ist Action. Und dann geht es aber gar nicht so gut für ihn weiter und am Ende begegnet Gott Elia im Nichts. Ich lerne zwei Dinge aus dieser Geschichte. Das erste ist, auch das aller krasseste Gotteserlebnis schützt dich, schützt mich nicht vor Tiefpunkten in unserem Leben. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du hast krasse Dinge mit Gott erlebt. Du hast eine tolle Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast, wie du zum ersten Mal erlebt hast, ja, Gott wirkt wirklich. Du hast vielleicht gebetet, weil Menschen krank waren und das Gebet wurde erhört. Du hast diese Hochmomente in deinem Glauben gehabt, vielleicht nach deiner Taufe oder als du zum ersten Mal in so eine christliche Community kamst. Und dann irgendwann kam der Alltag und es kam Tiefpunkt in deinem Leben und das Gute, was du mit Gott erlebt hast, das hat dich nicht davor geschützt. Und das Zweite, was ich aus dieser Geschichte lerne, ist, 99% der Zeit, ist keine Statistik, ist mein Gefühl, ist Gott nicht im lauten Feuerwerk, ist Gott nicht auf den Partys, sondern ist Gott im leisen Säuseln, im Flüstern, im Nichts. Und es ist meine Frage an dich heute Morgen. Wie erwartest du, Gott zu erleben? Erwartest du Gott nur oder vor allen Dingen im Spektakulären, in den Wundern, in dem Übernatürlichen? Und glaubst du vielleicht, dass das Spektakuläre bei einem Leben mit Gott eigentlich das Normal ist oder normal sein sollte? Weil ganz ehrlich, das habe ich ganz viele Jahre in meinem Leben geglaubt. Ich habe selber Wunder erlebt. Ich habe Momente erlebt, wo ich mich Gott ganz nah gefühlt habe. Meistens waren das Zeiten, wo ich auf irgendwelchen Jugendfreizeiten unterwegs war, wo man 5 Tage, 24/7 irgendwie nur so krass in der Gegenwart Gottes ist und irgendwelche Lobpreissongs spielt und krasse Predigten hört und miteinander und füreinander betet. Und ich kam immer mit so einem absoluten Hoch von diesen Freizeiten. Und dieses Hoch hat aber irgendwie nicht lange angehalten, weil irgendwann kam Alltag. Und irgendwann war Gott nicht mehr so nah wie mit 500 anderen jungen Menschen, die den ganzen Tag laut Lobpreislieder singen. Und ich bin immer wieder darüber verzweifelt, weil ich es nicht verstanden habe. Weil ich dachte, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich wirklich so all in mit Jesus unterwegs bin, dann muss mein Leben sich doch immer so anfühlen. Dann müssen doch meine Gebete erhört werden. Dann muss doch mein Leben sich anfühlen, wo direkt nach meiner Taufe, nach meiner Bekehrung, wie auf diesen Freizeiten, dann muss Gott mir doch so nah sein und dann muss doch mein Leben geprägt sein von Wundern tagtäglich, weil Gott ist mit mir unterwegs und Gott hört doch Gebet, oder? Für mich war klar, das muss eigentlich der Standard sein. Bei einem Leben mit Gott. Aber bei mir war es nicht so. Es ist nicht so, dass Gott gar nicht mehr in meinem Leben gewirkt hat, aber eben nicht so. Nicht so laut, nicht so hoch dosiert. Egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, egal, auf wie viel Freizeit ich war, wie viel Wunder ich erlebt habe, irgendwann war es vorbei und der Alltag war wieder da. Was ich gebraucht habe und was vielleicht du brauchst, wenn es dir ähnlich geht, ist ein Reality-Check. Und der war für mich ernüchternd. Was war nämlich dieser Moment, in dem ich kapiert habe, wo irgendwie Gott zu mir gesprochen hat und ich verstanden habe, es ist gar nicht Gottes Plan, dass in meinem Leben immer Wunder auf Wunder auf Wunder folgt. Und das fand ich richtig scheiße. weil ich hätte Bock auf so ein Leben, wo Wunder nach Wunder nach Wunder folgt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich bin noch mit Gott unterwegs. Gott, der Wunder, Gott, dem nichts unmöglich ist. Gott, das unmöglich ist keine Option, singen wir ja. Und dann Gott sagen zu hören, hey Jojo, aber das ist nicht das Normal. Das ist nicht mein Standard. Und das fand ich richtig hart, weil ich irgendwie denke, aber Wunder ist doch Gottes Standard, oder? Und ich glaube, das stimmt irgendwie auch. Aber es stimmt eben nicht in dieser Welt, in der ich lebe. Mein Normal in dieser Welt ist mein Alltag. Dein Normal, Gottes Normal in dieser Welt für dich ist dein Alltag. Dein Alltag, dieser komplizierte, oft irgendwie unangenehme Alltag in unserer hoffnungslosen Welt. Und ich frage mich, wie Elia sich gefühlt hat, der was Krasses erlebt hat. Ich denke, er hat irgendwie so Entzugserscheinungen danach gehabt. Ich denke, nach so einem krassen Wunder hat man Entzugserscheinungen. Und dann ruft Gott ihn auf eine Reise durch die Wüste, die so ein Sinnbild ist, ein Bild in der Bibel immer für Wildnis, für Chaos und gleichzeitig, wo Gott begegnet und Menschen nahe kommt. Und in dieser Wüste begegnet Gott Elia und er macht Folgendes. Er zeigt ihm, was er erlebt hat. Er zeigt ein riesiges Erdbeben, ein Sturm, der so stark ist, dass dieses Bild, das da gemalt wird, dass Felsen zerspringt und zersplittert werden, in Tosen und dann Feuer, wo Elia gerade erst Gott so wirkmächtig und so wunderartig erlebt hat durch Feuer. Aber in all dem ist Gott nicht zu finden. Und Gott sagt, ja, so kann ich wirken, aber so wirklich nicht immer. Und Gott begegnet Elia in der Stille, im Säuseln, im Flüstern. Das Normal ist dein Alltag. Und in diesen Alltag hat Gott dich hineinberufen. Ich glaube, Gott hat uns berufen zum Alltäglichen. Und das hört sich gar nicht so gut an und es ist irgendwie hart, aber ich glaube, es hat eine Tiefe. Wir glauben das. Und deswegen, ich spoiler schon mal oder ich gebe euch einen Ausblick, nach dem Sommer werden wir eine Themenreihe haben zu Wie im Himmel im Alltag. Da wird es darum gehen, wie können wir im Himmel Momente sein, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft. Wie kannst du dort wie im Himmel Momente erleben und sichtbar machen und einladen? Deine Familie, deine Freunde, deine Schule, dein Arbeitsplatz, dein Studienplatz, deine Nachbarschaft, die Menschen, mit denen du im Haus wohnst, die über dir wohnen und nachts immer laut sind und über die dich nervst, die Nerven, deine Geschwister, die anstrengend sind, deine Eltern, mit denen du manchmal Streit hast und das ist ja ganz egal, wie alt man ist, Eltern sind irgendwie immer manchmal noch anstrengend und nervig. Manche fühlen das. Das ist dein Alltag. Wie geht's dir damit? Wenn ich sage, hey, Gott hat dich in deinen Alltag zum Alltäglichen berufen. Ich würde heute sagen, und das haben wir die letzten Wochen gesagt, für mich sind Wunder, für mich sind diese wie im Himmel, diese Gottesmomente, die sind für mich immer ein bisschen wie Partys. Und ich liebe Partys. Ich liebe es, Partys zu veranstalten, ich liebe es, auf Partys zu gehen. Aber wenn ich mich so umschaue, wir alle sind hier schon ein bisschen in einem Alter, wo wir schon merken, wir können nicht mehr am Wochenende 3 Tage hintereinander auf eine Party gehen. So. Und wenn man im christlichen Kreisen unterwegs ist, dann merkt man auch in einem bestimmten Alter, auch Hochzeiten, so schön sie sind, irgendwann ist die Luft raus. Ich war letzte Woche eine Freundin besuchen, die hat gesagt, hey, Jojo, dieses Jahr, wir haben 7 Hochzeiten. How, wie soll das gehen? Irgendwann hat man, also man freut sich immer noch mit den Leuten, man feiert immer noch mit, aber irgendwo in einem ist so, oh, wirklich, schon wieder aussuchen, was ich anziehen muss. Ein Geldgeschenk machen. Ich kann nicht mehr. So. Wer fühlt's? Ein paar Leute, gut, ich bin nicht alleine. Zu viel Partys funktionieren irgendwie nicht. Und in unserem Kopf ist die Idee, ständig Party zu haben, richtig nice. Aber im Alltag merken wir, Partys sind ja auch immer dann was Besonderes, wenn es Partys sind und wenn sie immer mal wieder da sind. Das Leben ist eben nicht nur Party. Aber, und das finde ich das Schöne an dem, was wir gelernt und gehört haben die letzten Wochen, wir sind aufgefordert, unseren Alltag zu unterbrechen. Gott gebietet uns, unseren Alltag immer wieder zu unterbrechen und zu feiern. Das Leben kann nicht nur Party sein. Das Leben kann nicht nur aus Wundern bestehen, leider. Und glaub mir, ich wünsche mir so unendlich sehr, dass es anders wäre. Und ich verstehe Gott auch nicht. Und es gibt, glaube ich, kein Gebet, was ich in meinem Leben öfter gesprochen habe und wahrscheinlich in Zukunft auch noch sprechen werde, als dieses Warum. Warum? Fragend, wütend, verzweifelt, weint, in allen Emotionen dieses Warum, Gott nicht zu verstehen und es nicht ganz begreifen zu können. Und für mich ist das das Schwerste, nicht zu wissen, warum, wenn es doch irgendwie möglich ist, wenn es doch diese Wie-im-Himmel-Momente gibt, wenn es doch diese Party-Momente gibt, wenn es doch dieses Feiern gibt, wenn ich es doch schon erlebt habe, warum kann mein Leben nicht nur so sein? Warum Alltag, der so anders ist? Und ich freue mich auf diesen Moment, wenn ich eines Tages vor Gott stehe und sagen kann, so Bruder, was sollte das? Wahrscheinlich werde ich es nicht so sagen, aber ich werde diese Frage stellen, warum Gott, bist du Gott? Du kannst all diese krassesten Wunder tun, die ich immer wieder erlebt habe, von denen ich höre, von denen ich lese und ich glaube und die Welt und mein Alltag ist immer noch trotzdem so, wie es ist. Nicht so toll meistens. Und über diese Frage haben sich ganz viele schlaue Theologinnen und Theologen schon die Köpfe zerbrochen. Das kann ich jetzt hier nicht so ausführen, das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Aber, und wenn du die letzten Monate mit uns unterwegs warst, dann weißt du es auch, Jesus erklärt so, warum? Jesus beantwortet diese Frage mit Reich Gottes, das noch nicht da ist. Die Antwort auf diese Frage, warum ist es noch nicht so, warum kann unser Leben nicht immer so aussehen, wenn wir es doch immer wieder aber erleben, ist, dass wir in dieser Welt leben, aber dass Gott sein Reich schafft und baut, dass es noch nicht da ist. Aber dass es immer wieder durchdringt zu uns, in unseren Alltag, in unsere Lebensrealität, in das Leben der Menschen um uns herum. Und wir haben unterschiedlichste Bilder gemalt in den letzten Wochen und auch schon im letzten Jahr haben wir immer wieder von Reich Gottes gesprochen, von dieser Realität, die Gott sich für uns, für dich und mich wünscht, die auch eine Zukunft ist, die auf uns wartet, die aber noch nicht hier ist. Zumindest noch nicht ganz. Dieses noch nicht, aber schon jetzt. Jannik hat immer wieder von einem Zug geredet, der einfährt, der noch nicht da ist. Man hört es schon, man spürt es schon, aber dieser Zug ist eben noch nicht da. Letztes Jahr habe ich habe überlegt, ob ich das Bild nochmal mitbringe. Hier hätte es mal besser gesehen, weil ich, als die letzte Staffel Stranger Things rauskam, habe ich euch Reich Gottes mit dem Upside Down erklärt. Wer erinnert sich daran noch? Ein paar für alle anderen. Ist eine Serie, kann man drüber streiten, ob man die geschaut haben sollte oder nicht. Aber es geht auf jeden Fall um unsere Welt, in der irgendwelche Teenager leben und es kommt immer wieder was, komische Wesen, die erscheinen und plötzlich merken sie, unter uns ist eine andere Welt, die ist genauso wie unsere, aber umgekehrt, das ist das Upside Down. Und es gibt immer wieder Momente, wo diese Barriere zwischen diesen beiden Welten durchbricht und was aus dem Upside Down in diese Realität kommt und dann aber auch umgekehrt. Die Teens schaffen es dann auch ins Upside Down. Und so stelle ich mir Reich Gottes vor. Das ist eine andere Realität, die da ist. Und da ist aber immer wieder diese Barriere dazwischen bricht und das Gute, das Himmlische, das Göttliche, diese Realität zu uns durchbricht. Reich Gottes, das ist der Ort, an dem es kein Leid, kein Wein mehr gibt. Darüber haben wir bei unserem Visionssonntag geredet. Und Reich Gottes ist wie eine Party. So wird es in der Bibel oft beschrieben. Darüber haben wir die letzten Wochen geredet. Und ich möchte uns nochmal erinnern, das ist das Ende dieser Themenreihe, deswegen wiederhole ich ganz viel, aber ich glaube, es ist wichtig, uns das nochmal bewusst zu machen, was wir die letzten Wochen auch gehört haben. Es gibt eben diese Wundermomente, es gibt diese Partymomente, wo Reich Gottes schon hier ist. Und wir haben auch gehört in den ersten 2 Wochen, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass Jüdinnen und Juden diese Feste, diese Momente, wo Gott so krass erlebbar war, wo Gott Wunder getan hat, bis heute feiern. Das tun sie, weil Gott es ihnen geboten hat, weil Gott es angeordnet hat. Gott hat gesagt, da habe ich was Gutes getan, da habe ich euer Leben verändert, eure Realität verändert und ihr sollt das feiern in Zukunft, um euch daran zu erinnern. Das 3. Buch Mose ist voll davon, dass diese Feste angeordnet werden und immer wieder gefeiert werden, mitten im Alltag, um uns an diese Feuer vom Himmel Momente, diese krassen Himmel auf Erden Momente, diese Wunder zu erinnern. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, warum gibt Gott diese Feste sogar als Gebote, als Regeln mit? Warum ist es ihm so wichtig? Und ich glaube, es ist, weil Gott uns so gut kennt und weiß, wie schlecht wir daran sind, uns zu erinnern. Wer ist noch schlecht daran, sich an Sachen zu erinnern? Und egal, wie krass die Wunder sind, die wir erleben, egal, wie krass, also ich lese manchmal die Bibel und denke mir, wie krass diese Wunder, die das Volk Israel erlebt hat. Auch das Neue Testament ist voll davon, wo Menschen Jesus begegnen und krasse Wunder erleben, die ihr Leben auf den Kopf stellen. Und 3 Tage später, gefühlt erinnern sie sich nicht mehr daran. Und ich denke mir immer, wenn ich das erleben würde, mein Leben wäre nie wieder so wie vorher. Aber die Bibel erzählt ja was ganz anderes. Die Bibel erzählt, dass Menschen diese krassen Wunder, dass das Volk Israel immer, immer wieder diese krassen Wunder erlebt und es trotzdem nicht checkt. Und trotzdem wieder im Alltag landet, wo Gott so weit weg ist und der Alltag irgendwie viel zu real. Und ich glaube, deswegen hat Gott in diese Bibel Gebote reingeschrieben, zu sagen, ihr sollt feiern, um euch daran zu erinnern. Weil wenn es nicht eine Regel ist, dass ihr euch erinnern sollt, dann macht ihr es nicht. Und dann denkt ihr, ich bin viel kleiner, als ich eigentlich bin. Diese Feste, die immer wieder gefeiert werden sollen, manchmal mitten im Alltag, um uns zu erinnern. Wir haben diese Notizbücher verteilt, genau deswegen. Weil ich weiß, wir vergessen, was Gott in diesem Jahr getan hat. Und ich ermutige dich, wenn du es noch nicht angefangen hast, auch wenn es schon Juni ist und das Jahr bald zur Hälfte vorbei ist, es ist noch nicht zu spät, anzufangen, jeden Tag da was einzutragen, wo du Gott gesehen hast. Und vielleicht trägst du manchmal nichts ein, aber dann betest du, hey Gott, ich glaube, du wirkst. Oder du sagst, hey Gott, ich möchte erleben, dass du wirkst, weil ich glaube es eigentlich noch nicht. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass Gott anfangen wird, in deinem Leben zu wirken und dass du es aufschreiben kannst und dass du am Ende dieses Jahres in dieses Heft reinschaust und sehen kannst, wie viele wie im Himmel Momente, Feuer vom Himmel, Partymomente eigentlich da waren. Und ich glaube aber, oder ich bin sehr überzeugt davon, wenn du es nicht festhältst, wenn du es dir nicht aufschreibst, du wirst dich nicht erinnern. Du wirst dich vielleicht an 1, 2 Sachen erinnern, aber du wirst dich nicht daran erinnern, wie krass und wie viel Gott tatsächlich gewirkt hat in diesem Jahr in deinem Leben. Deswegen fang an, wenn du es noch nicht getan hast, aufzuschreiben, regelmäßig aufzuschreiben, es zu deiner Gewohnheit zu machen, eine Erinnerungskultur zu etablieren. Und da sind wir beim Konfetti. Konfetti gehört für mich zur Party dazu. Konfetti ist Feierlaune. Und das Blöde an Konfetti ist, das habe ich schon gesagt, und vielleicht gibt es Menschen unter euch, die das schon erlebt haben, wenn du es einmal in deinem Leben hast, dann wirst du es nicht mehr los. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist meine Abschiedsparty hier in Saarbrücken, als ich zum Studium nach Berlin gegangen bin. Da hat nämlich ein Arbeitskollege von mir gedacht, also wir haben eine sehr große Party geschmissen, Irina ist da hinten und sie erinnert sich bestimmt auch an die Nachwehen dieser Party, denn es war eine feuchtfröhliche Party und Flüssigkeit und Konfetti ist eine sehr gute Mischung, kann ich sagen. Mein Arbeitskollege hat auf jeden Fall gedacht, es ist eine richtig geile Idee, so einen kompletten Jutebeutel voll, da passt sehr viel rein, mit Konfetti mitzubringen. Und er hat das rumgeschrieben und ich glaube, Irena war es, die schon gesagt hat, oh nein. Und ich war so, hä, Konfetti ist doch so toll. Und irgendwie so nach 3 Stunden habe ich schon gecheckt, was passieren wird. Aber mir war die Dimension, die uns am nächsten Tag erwartet, nicht klar. Eine Wohnung mit fast 100 Quadratmetern, wo in jeder Ecke, in jeder Ritze, überall der komplette Boden voll mit so zerpammten Konfetti, alles. Also wir haben diese Wohnung geputzt. Die haben bestimmt noch geputzt, als ich schon ausgezogen bin. Also es war wirklich Konfetti überall. Aber auch ich habe was mitgenommen. Nämlich bei meinem Umzug überall aus meinen Möbeln und aus meinen Körben. Ich hatte immer so einen Korb, wo so Beutel und Taschen drin waren, ist so das Konfetti rausgerieselt. Und nicht nur bei dem Umzug, auch bei dem Umzug danach und dem Umzug danach. Und irgendwann noch 5 Jahre später habe ich wieder irgendwas aussortiert und habe in irgendeiner Tasche, in irgendeiner Ritze wieder dieses Konfetti gefunden. Und es war ein bisschen nervig, aber es war auch ein bisschen schön, weil ich mich immer an diese Abschiedsparty und den Steffen mit seinem Jutebeutel voll Konfetti erinnert habe. Und ich glaube, es gibt keinen Arbeitskollegen, an den ich so oft gedacht habe wie an ihn. Konfetti schafft Erinnerungen. Und ich mag Konfetti. Ich habe das schon gesagt. Im Februar war ich mit Tom beim Zartmann-Konzert. Das hat er mir zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr. Und wir hatten so ein Friendship-Trip nach Frankfurt und so, ich cool, und da gab es dann im Konzert auch Konfetti, so Herzkonfetti und silbernes Konfetti, und ich bin dann die Person, die das dann so vom Boden aufhebt und dann so in, ich hatte so eine Umhängetasche, da so reingesteckt hat, und dann jetzt, glaube ich, erst vor ein paar Wochen habe ich diese Tasche benutzt und denke so, hä, was ist das? Und habe das in der Hand gehabt und gedacht, ah, das tat beim Konzert, wie schön war es doch. Im Januar war ich auch oder letztes Jahr auch auf einer Veranstaltung, da gab es Konfetti und es war so richtig schönes Konfetti und ich habe das dann in meinem Handy so zwischen Handy und Handyhülle reingemacht. Und dann war ich vor ein paar Wochen bei meiner Oma und habe geholfen und das ist ganz schön, weil da gab es dann zum Putzen Taschengeld und alle Erwachsenen wissen, man freut sich nie so sehr über Geld, das einem in die Hand gedrückt hat, wie wenn man erwachsen ist. Man denkt, als Kind ist es richtig cool, Taschengeld zu kommen. Als erwachsene Person finde ich es noch viel mehr besonders, oder? Und dann habe ich das da reingemacht und mache mein Handy auf und denke so, ah, dieses Konfetti von dieser Veranstaltung, wie schön. Und ich habe mich erinnert und ich war in diesem Moment. Das ist das Coole an Konfetti. Und ich wünsche dir, dass ihr Konfetti-Momente mitnimmt. Und deswegen verteilen wir jetzt Konfetti an alle. Frank und Katrin machen das. Ihr habt einen Auftrag mit diesem Konfetti. Ihr dürft es natürlich gerne aufmachen. Aber der Gedanke ist nicht, dass ihr es hier lasst, sondern dass ihr es mitnehmt. Vielleicht steckt ihr das auch in euer Handy, zwischen Handyhülle und Handy, vielleicht in euren Geldbeutel, vielleicht in eure Bibel, vielleicht zu Hause, verteilt ihr es irgendwo hinterm Bücherregal, irgendein Ort, wo es nicht immer präsent ist, aber wo ihr immer wieder drauf stoßt. Das ist der Auftrag mit diesem Konfetti. Ihr könnt es in der Tüte lassen, wenn ihr Angst habt, ihr könnt es aber auch verteilen. Weil ich wünsche dir, dass du im nächsten Jahr immer mal wieder auf dieses Konfetti stoßt. Und dass es dich daran erinnert, was du heute gehört hast. Und nicht nur das, sondern dass es dich erinnert an das, was du schon mit Gott in deinem Leben erlebt hast. Die harte Wahrheit, und es tut mir leid, dass ich keine leichtere habe, ist, Gottes Plan war nie, dass sich dein ganzes Leben anfühlt wie eine Party. War es nicht, ist es nicht. Aber Gott liebt es, Gott möchte dir Kronen zum Feiern geben. Gott schenkt dir Partymomente. Gott möchte dir diese Wie-im-Himmel-Momente schenken als Versprechen. Eines Tages mache ich diese Welt gut. Eines Tages kommt mein Reich. Und das ist voll Gerechtigkeit, das ist voll Freude. Und dann feiern wir 24/7 und ihr werdet alle die Kraft haben dafür. Das ist das Versprechen. Und bis dahin, glaube ich, brauchen wir eine Sache und die ist so wichtig. Wir brauchen es, dass wir eine Erinnerungskultur schaffen für wie im Himmel Momente. Wir brauchen das, wir sind abhängig davon, weil unser Leben ist nicht Party, unser Leben ist Alltag. Und in diesem Alltag brauchen wir immer wieder diese Momente, diese Erinnerungskultur, die uns daran erinnert, wo wir Gott schon erlebt haben, wo Gott, was Gott uns versprochen hat, was Gott seinem Volk versprochen hat. Schaff eine Erinnerungskultur. Für wie im Himmel Momente. Die brauchst du in deinem Alltag. Und sie sind ein Versprechen. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Und ich habe eine Einladung. Vielleicht sitzt du hier und hast es gehört und denkst dir oder bist eine Person, die sagt, ich habe so einen Wie-im-Himmel-Moment noch nie erlebt. Ich habe noch nie ein Wunder erlebt. Ich weiß nicht mal, ob es Gott vielleicht gibt überhaupt. Dann ist die Einladung, heute Gott ganz einfach einzuladen. Weil ich glaube, dass Gott das will. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte mit dir zusammen Leben teilen. Wir glauben, dafür hat Gott alles getan. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass du wie im Himmel Momente erleben kannst in deinem Alltag. Und das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Du kannst einfach in deinem Herzen sagen, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Mehr brauchst nicht. Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Vielleicht merkst du, du bist schon vor langem mit Jesus unterwegs und dich ärgert es auch, dass ich darüber rede, sich an diese Wunder zu erinnern, weil du eine Situation in deinem Leben hast, wo Gott eben das Gebet nicht erhört, wo Gott kein Wunder tut oder du hast einfach noch nichts ein Wunder erlebt und es fällt dir schwer zu sagen, woran will ich mich eigentlich erinnern? Und ich lade dich ein, Gott das entgegenzuschreien, dieses Warum? Warum ist es so? Warum ist in diesem Moment, in dieser einen Situation nicht jetzt schon Reich Gottes im Hier und Jetzt? Und ich glaube, wir dürfen Gott fragen und wir wollen uns auch als Kirche mit dir da eins machen, teil dieses Anliegen mit uns, damit wir gemeinsam auch dafür beten können. Aber du darfst auch jetzt in diesem Moment gleich das Gott hinhalten und sagen, ich will und ich kann hier nicht auf die Ewigkeit warten. Ich brauche, dass du jetzt eingreifst. Und vielleicht weißt du, was Gott getan hat, aber du weißt auch, dass du ganz viel vergessen hast. Und du möchtest Gott einfach einladen, zu sagen, Gott, schaff eine Erinnerungskultur. Schenk diese Momente, dieses Konfetti, was mir immer wieder begegnet und was mich daran erinnert. In meinem Alltag, wo es mir so schwer fällt, das zu glauben, wer du bist und wie du bist und was du tun kannst. Wir lassen einen Moment, einen Moment Stille, wo du ins Gebet gehen darfst in deinem Innern, wo wir glauben, dass Gottes Geist, die Heilige Geistkraft wirkt und redet in deinem Herzen und in dir. Und dann schließe ich das mit einem Gebet ab. Geist Gottes, danke, dass du da bist. Du weißt, wonach unser Herz sich sehnt, was wir brauchen. Begegne uns da. Begegne jeder einzelnen Person da. Tu dieses Wunder, was wir brauchen. Erinnere uns immer wieder daran, wer du bist und was du tun kannst. Aber Gott, ich bitte sehr, hilf uns auch dabei, in diesem Nichts, in diesem Alltag, in diesem sanften Säuseln und Flüstern dir zu begegnen und dich darin zu sehen. Danke, dass du mit uns gehst, dass du nicht am Ende bist, dass unser Leben, dass die Geschichte, die du mit uns schreibst, noch nicht am Ende ist, dass da Gutes vor uns liegt. Amen.